Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Herzlich willkommen zu meiner Show mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Sandra Maischberger.
Ach, ist die toll.
Ja, wirklich, weißt du, was ich toll fand, Clemens? Ich dachte mir, wenn die so kommt, vielleicht ist die auch zickig, weißt du? Weil die ist einfach eine Politfrau. Also ich kenne sie ja und ich wusste, sie ist eigentlich nicht zickig. Aber ich dachte mir, die ist einfach so sehr im Inhalt zu Hause, in der Politik und in der ernsten, im ernsten Genre irgendwie, dass man sich auch vorstellen kann, dass sie vielleicht, naja, irgendwie sich so denkt, was mache ich denn hier mit diesem ganzen Essen und dieser Frau? Und die hat im Prinzip, ich habe eine Frage, ich wäre auch mit einer Frage über die Runden gekommen. Ich habe eine Frage gestellt und die hat einfach wirklich losgequatscht und wir hatten sehr viel Spaß. Hat mich total noch mal mehr für sie eingenommen, als ich sowieso schon bin.
Und zum einen muss man ja sagen, die Frau spricht ja wie gedruckt. Also diese Sätze sind ja toll, wie die reden kann. Und dann, was ich ja sehr gerne mag, ist, wenn Leute, die sonst immer interviewen, also man kennt die ja immer in diesem, ihrer eigenen Sendung, dass die quasi dir mal ein bisschen Rede und Antwort stehen, auch ein bisschen was über ihre eigene Sendung und über den Hintergrund erzählen.
Ja, und nicht nur über die Sendung, sondern über alles. Die hat erzählt über ihren Sohn, über ihren Mann, über ihr Essverhalten, wie sie Ferien machen, was bei ihnen auf dem Frühstückstisch steht. All diese Dinge und auch natürlich über ihre Berufspraxis. Mich interessiert natürlich immer, wie bereitet sich so jemand vor? Wie bleibst du à jour mit all den Themen, dass du immer auf den Punkt vorbereitet bist? Mit wem redest du gerne, mit wem nicht? Und sie hat mir verraten, was ich sehr interessant fand, dass sie Leuten sehr gerne auf den Zahn fühlt, auch im Privaten. Also, ich schlage vor, wir hören mal rein in mein Gespräch mit Sandra Maischberger. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Ich muss jetzt eine Sache sagen, was uns gerade passiert ist, oder? Wir haben schon eine halbe Stunde gequatscht.
War das eine halbe Stunde?
Also für mein Gefühl haben wir eine halbe Stunde sehr lustiges Gespräch geführt. Und guess what? Es wurde nicht aufgenommen, weil irgendein Mensch, der bereits jetzt das Unternehmen verlassen musste, er packt gerade seinen Karton und seinen Schreibtisch zusammen, nicht auf den richtigen Knopf gedrückt hat.
Ja. Also ich habe einen anderen Verdacht, weil Barbara, als sie nämlich in das Studio kam, das Studio ist sehr klein, das wissen deine Hörer wahrscheinlich, das Studio ist so klein, dass wenn wir beide unsere Beine ausstrecken, wir an die Wand gegenüberkommen.
Richtig.
Und Barbara kam rein und sagte, hier sind aber noch ein paar Stecker, die sind nicht eingesteckt heute, oder? Und dann wurde ihr gesagt, nee, ist alles okay und so wie immer. Und
jetzt kommen sie damit und sagen, aber hier liegt ganz deutlich ein so ein Mehrfachstecker, wo viele Sachen drin stecken und der Mehrfachstecker wiederum liegt lose mit dem Kabel nicht eingesteckt in die Steckdose hier auf dem Boden. Und gleich kommt wieder einer rein und sagt, irgendwas läuft schief.
Die zweite halbe Stunde ist auch nicht aufgenommen. Und diese Kabel, die da bei dir da noch hängen, das ist auch
alles
nicht
ist richtig, lose,
oder?
Irgendwie. Ich glaube, ehrlich gesagt, die versuchen uns hier, beiden, die wir so ein bisschen fernsehmäßig auf dem absteigenden Ast sind, versuchen die uns einfach das Gefühl zu geben, es ist alles in Ordnung, ihr seid super und keine sie machen, das ist mehr so eine Therapiestunde hier.
Ich weiß, was sie machen. Die haben gedacht, okay, die erste Hälfte des Gesprächs war so langweilig, das können die besser.
Mhm. Ja, haben sie einfach so getan. Kennst du das nicht auch, dass bei sehr, also mir fällt es nur auf, ich nenne keine Namen, dass wenn ich manchmal mit Moderatoren arbeite, wo ich selbst Gast bin, und die Show wird von jemand anderem moderiert. In der Regel eitle Männer zwischen 40 und 70, sage ich mal. Dann ist es so, dass die beim Moderieren in großen Shows ja sehr viele Fehler machen, was hinterher nicht mehr zu sehen ist, denn es wird dann abgebrochen, aber es wird dann nicht abgebrochen. Der Regisseur meldet sich dann zu Wort und sagt, der Regisseur sagt dann, wir hatten gerade ein Problem mit den Kameras, machst du es bitte nochmal? Mhm. Frank jetzt oder irgendwas, irgendein Name oder so. Da denke ich mir dann, ach, gucke mal, da hatten wir ein Problem mit den Kameras. Und dann machen wir es eben nochmal. Und hinterher wirkt dann alles gut. Und ich schwöre, alles, was am Platz, also es war nichts am Platz, aber die Kamera stand, würde ich mal sagen.
Garantiert. Das Lustige ist, wenn wir machen ja manchmal bei meiner Sendung live on tape, weil wir sind um 22:45 und gehen bis Mitternacht. Und das ist manchmal, je nachdem, wer kommt und was, so egal, es ist manchmal sehr spät. Also senden wir zeitversetzt, also zeichnen wir zeitversetzt eine Stunde früher auf. Und dann ist es manchmal so, dass ich da eine Anmoderation mache und dann kommt irgendwie, ist alles glatt gelaufen und dann kommt aus der Regie, du, wir hatten ein technisches Problem. Und ich frage dann immer schon zurück, echt, war es so scheiße? Muss ich das? Und dann sagt er immer nie was, nie jemand.
Nein.
Weil sie sagen dann Ton. Oder es war irgendetwas.
Irgendeiner, der sozusagen kein Gesicht hat. Aber man würde natürlich nicht sagen, du Sandra, du hast dich da versprochen, mach's bitte nochmal. Es würde einen auch schwächen vor dem Publikum. Stimmt schon. Eigentlich ganz elegant.
Ich habe ja gar kein Publikum in meiner. Also gut, ich habe meine Gäste, aber die sitzen weit weg zu dem Moment. Also
ist das ein Unterschied, ob man mit oder ohne Publikum arbeitet, auch für die Antworten der Gäste?
Es ist, also wir reden über kaum etwas so häufig wie über das, weil es genau in der Mitte ist. Also manche Gäste und manche Themen schreien nach Publikum, weil es einfach einen Resonanzboden braucht. Und aber sehr häufig sitzen wir da und denken wir, wie gut, dass wir, übrigens, dass ich jetzt so komisch spreche, liegt daran, dass ich hier ein total viel zu essen bekommen habe gerade. Und gerade irgendwie...
Der Verdauungsvorgang setzt ein, nichts Unnormales.
Ich habe gerade keine Luft mehr, ich bin das gar nicht gewohnt. Hier, was war das nochmal?
Ei, es war nur Ei.
Denkst du, Rührei mit Trüffel. Ja. Wahrscheinlich bin ich allergisch. Ich kippe jetzt um und dann weißt du, was machst du dann?
Wenn du bitte jemals in der Sendung umkippen würdest, würdest du es hier machen? Also, bitte, es wäre so, es würde uns unheimlich helfen.
Was habe ich gerade erzählt?
Nochmal? Du darfst die Fotos auch dann nochmal anschauen. Wobei in dem Studio, das ist zu klein zum Umkippen. Du würdest immer aufrecht sitzen bleiben, stimmt, egal in welche Richtung du kippst.
Das ist auch so schön gepolstert hier. Wie so diese,
also eine Ohnmacht hier, Sinn, hier.
Das ist eigentlich ganz schön.
Hier macht sie Sinn.
So ein bisschen erinnert es mich ein bisschen an eine Dings da. Wie heißt das in der Psychiatrie?
Eine Klapse, also eine Gummizelle.
Gummizelle. Ja. Mhm. Du könntest hier Amok laufen.
Ja, wir arbeiten mit vielen psychisch Auffälligen hier. Das ist ja beim Fernsehen nichts anderes.
Aber nur wir beide sitzen hier drin. Das ist komisch, oder?
Lebst du bewusst? Also ich hatte ja letztens Anke Engelke hier.
Lebst
wir schon
du
häufig
bewusst?
Lebst du? Lebst du bewusst?
Ach, leben. Also, ich dachte lieben.
Ja, das dann später erst. hast du, dass du bestimmte Dinge, also dass du besonders umweltbewusst bist, dass du nicht fliegst. Also ich hatte letztens Anke hier und die ist ja wirklich vorbildlich. Also die macht ja nichts, was schlecht ist.
Aber Fliegen kann ich nicht vermeiden. Mhm. Wenn ich Familie und Beruf unter einen Hut kriegen möchte, dann muss ich fliegen, sonst wird es manchmal einfach schwierig, so mit Frühstück und Abendessen und solchen Dingen. Mhm. Also Fliegen ist meine große Sünde und darüber hinaus bin ich eigentlich ganz okay, glaube ich.
Ja, gell?
Doch, ja. Also ich habe aber auch einen Mann zu Hause, der wirklich, ich glaube, den ganzen Freundeskreis mittlerweile sowas von dermaßen gepestet hat, auf grünen Strom umzusteigen, bis alle schon alleine schon deshalb, damit sie abends wieder was über was anderes reden können, dann das gemacht haben. Auch die Glühbirnen in den Haushalten unserer Freunde sind alle schon lange ausgetauscht gewesen, bevor das überhaupt zum Thema wurde. Und ja, nein, also ich habe
also
gar
jetzt
keine
hat
Wahl.
Mir letztens einer gesagt, dass eine Kerze mehr Feinstaub irgendwie aussendet als jeder, als wenn du einen Dieselmotor dir ins, ins Wohnzimmer
wirklich,
stellst.
Aber wirklich 24 Stunden mit dem Gesicht und ein Handtuch drüber über der Kerze sitzen, ja, dann stimmt das etwa.
Oh Gott, ich weiß auch nicht mehr.
Wer hat dir denn das erzählt? Solche Leute lädst du hier ein oder was?
Ja, ja. Also das ist halt mein Freundeskreis.
Aber was ist denn das hier eigentlich?
Suchst du nur noch was zu essen?
Nee.
Das ist ein Designer-Flaschenöffner.
Aber es gibt hier gar keine Flaschen in
diesem
Studio.
Richtig. Wir hatten gehofft, dass dir das nicht auffällt.
Ach so, ist
doch, natürlich gibt es Flaschen.
Hier unten.
Ah, guck mal.
Willst du eine Cola?
Nee, möchte ich nicht, danke.
Ich dachte, Cola, oder?
Nein.
Du willst ja wohl jetzt keine Cola trinken.
Nee, ich trinke echt nur Cola, wenn ich abends zu viel Wein getrunken habe.
Wann trinkst du dann die Cola? Am nächsten Morgen?
Ja, dann hilft das so ein bisschen mit dem Magen. Nie probiert?
Ich glaube, dass alles, was, also das Wort Hilfe im Magen und Cola geht ungefähr so zusammen wie weißer Araber oder schwarzer Schimmel. Nichts, was aus einer Colaflasche kommt, kann einem im Magen in irgendeiner Form helfen.
Das
weil
kann
man
ja
weiß,
die Theorie
doch, dass
sein,
alles
dass du
zersetzt.
Recht hast.
In der Praxis ist es ganz anders. Aber ja, vielleicht ist es auch so, dass man dann
man braucht
dass
deftige,
schon
kräftige,
so schlecht ist, dass das dann noch quasi das beruhigt jedenfalls den Magen.
Kommt das häufig vor?
Nein, leider nicht.
Nee, gell?
Früher war es häufiger.
Bist du ein rauschhafter Typ?
Es ist schon so, dass es mir leichter fällt, gar nicht zum Beispiel Schokolade zu essen. Aber wenn ich ein Stück Schokolade esse, dann esse ich die ganze Tafel.
Mhm,
ich habe das mit dem Maß nicht so ganz.
Mhm.
Und Alkohol interessiert mich im Grunde genommen nicht, aber Rotwein.
Mhm. Wenn der Rotwein ist ja kein Alkohol.
Nee, das stimmt, das war ein französisches Gesundheitsmittel.
Genau, und schwarze Schokolade, dann bist du immer auf der richtigen Seite.
Ja, das ist ganz furchtbar. Nee, die mag ich gar nicht. Ich mag Kinderschokolade, Nutella und Milka-Vollmilch.
Ich finde auch, bloß kein Bio bei Schokolade. Oh Gott, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da draufsteht mit 95%igem Kakao.
Es ist, macht schon dann mal nicht weg. Süchtig und wenn es nicht süchtig macht, ist es jedenfalls für mich dann nicht
tauglich. Nicht gut, richtig.
Also ich kann ganz gut abstinent sein, aber ich kann nicht an einem Abend dann, wenn ein richtig guter Rotwein vor mir steht, ein Glas nur trinken. Das kriege ich nicht hin. Ich wüsste gar nicht, in welcher Geschwindigkeit.
Warst du schon mal krank? Also im Sinne von, dass du deine Sendung moderieren musstest, weil du musstest und du hast dich sehr, sehr schlecht gefühlt, nicht wegen Alkohol, sondern wegen Krankheit?
Ich habe ich mache das jetzt seit wirklich 30 Jahren, oder 1985, ja, ein bisschen mehr sogar, und habe einmal wegen Krankheit eine Sendung ausfallen lassen. Da war ich vorher in Afrika gewesen und kam zurück und war dann plötzlich im Tropeninstitut mit hohem Fieber.
Oh Gott, okay.
Das ging wirklich nicht. Und alles andere habe ich irgendwie hinbekommen. Meine Lieblingssendung war die Nacht, in der Donald Trump die Wahl gewann.
Ja.
Und ich war in einer Live-Sendung der ARD für einen Teil zuständig, die Nacht über.
Oh Gott.
Und ich, die Sendung fing an und ich machte meine erste Moderation und die Stimme war nicht
war
da.
Weg. Mhm.
Sie war das weiß einfach ich noch. Nicht da. Mhm. Und dann versuchst du natürlich mit Tee und Infusionen und allem, das irgendwie so hinzubekommen. Es ging nicht wirklich gut.
Oh Gott.
Die Leute hatten so ein Mitleid mit mir. Das war ganz nett. Das ist mir
jetzt so viel Zuschriften hast du noch ganz nie
genau,
gekriegt.
Arme. Oh und Gott, am Ende, als sie dann natürlich dann gewählt wurden, sagten alle, ja klar, gar kein Wunder, dass der die Stimme
verschlägt. Ja.
Also tatsächlich war das, aber man macht es dann immer. Und meine Theorie ist ja, wenn du krank bist, und das kommt ja manchmal vor, und du gehst in ein Studio, hast du Adrenalinausschüttung in einem Maße, dass du schlagartig gesund bist.
Kannst du Leuten, wenn du die vor dir sitzen hast und du wirklich der Meinung bist, sie sagen etwas, wo du nicht übereinstimmst, du kannst ja jetzt nicht den Leuten so total an Karren fahren, aber hast du bei manchen mehr Beißhemmung als bei anderen?
Also erstens ich streite im privaten Kreis. Da bin ich meinungsfreudig und da streite ich auch manchmal so, dass man irgendwie am Abend dann doch auseinandergeht und sich denkt, was für ein Idiot, ja.
Die laden wir nicht nochmal ein.
So. Aber wenn ich in der Moderation bin, mache ich das. Ich mische mich nicht ein.
Mhm.
Das heißt also, es kann jemand etwas sagen, was mir total gegen den Strich geht.
Mhm.
Und dafür habe ich einen anderen Gast da sitzen.
Mhm.
Und ich weiß, dass der widersprechen wird. Und deswegen versuche ich das dann aber nur so darüber zu leiten in diese Ecke und dann wird das dann da beantwortet. Also das muss schon eine krasse menschliche Fehlleistung
dann,
sein.
Dass man jemand zurechtpfeifen darf dann auch in dem Moment.
Oder dann das Gefühl hat, das muss man. Ja. Mhm. Aber sonst bin ich da eher zurückhaltend. Ich bin ja Moderatorin.
Musstest du lernen, Leuten auf den Zahn zu fühlen? Weil ich zum Beispiel kann das gar nicht.
Nee, das ist meine Natur. Das ist das, was mein Umfeld ja bis heute aufregt, dass ich nicht in einen normalen Smalltalk gehen kann. Sondern ich sitze dann jemand gegenüber und frage ihn dann, wenn er eine Glatze hat, wann er die Haare genau verloren hat und solche Dinge.
wann hat ihr Körper begonnen, sich so zu verändern?
Nein, das hat meine Lehrer schon genervt in der Schule und letztlich habe ich wahrscheinlich aus einem Charakterdefekt habe ich ein Leben gemacht, ja.
Mhm.
Ich war immer schon, mich langweilt das sonst. Ich kann nicht neben jemanden sitzen und so tun, als ob man sich nicht füreinander interessiert.
Mhm.
Und übrigens ist es viel einfacher, Fragen zu stellen, als Antworten zu geben.
Das finde ich auch. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Kannst du es gut aushalten, wenn man dir auf den Zahn fühlt?
Ich glaube, ich würde immer so, das ist auch leicht. Dann stellst du eine Rückfrage und du glaubst gar nicht, wie es sehr gerne die Leute dann doch wieder über sich selber reden. Mhm. Geht immer.
Ja, ja.
Männer vor allem.
Oh ja.
Ja.
Und ich liebe auch ehrlich gesagt diese Abende. Also ich bin ja auch Profi-Befrager. Ich bin auch Profi-Erzähler. Ich erzähle sehr gerne von mir. Aber wenn ich manchmal neben jemandem sitze bei so einem Abendessen und ich habe das Gefühl, es interessiert ihn, glaube ich, wirklich nicht. Oder es gibt ja so eine Art von Mann, die einfach sagen so, ja, Fernsehen. Oder ich gucke ja gar nicht so viel fern. Oder letztens hat mal einer zu mir gesagt, da musste ich so lachen. Der hat gesagt, machen Sie eigentlich noch was? Ich habe lange nichts von Ihnen gehört. Und dann habe ich wirklich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich musste so lachen. Dann habe ich so gesagt, ja, eigentlich schon. Und dann dachte ich mir, oh komm, ist doch scheißegal. Dann soll er jetzt mal erzählen, weil ich dachte mir, was soll ich? Das klingt doch jetzt nur blöd, wenn ich jetzt sage. Und so. Und dann
das ist
ganz toll, wenn man gerade Männer auch so von sich erzählen lässt und ab und zu mal wieder so eine Frage. Und was würden Sie sagen, war in Ihrer Karriere der entscheidende Punkt oder so? Ah, das lieben.
Aber ich bin mittlerweile indiskret. Wenn ich merke, dass die Leute irgendwie bei mir die Erwartungshaltung haben, wir reden jetzt über hohe Politik, dann fange ich persönlich an.
Mhm,
und wie geht's eigentlich Ihrer Ehe?
Ja.
Ja,
es ist ja toll.
Und das funktioniert. Das ist also, wenn du jemanden wirklich, also wenn dich jemand in so einem Smalltalk an so einem Abend, wo man ja manchmal auch aus beruflichen Gründen neben Leuten sitzt, die man gar nicht kennt und vielleicht auch gar nicht mag, wenn du den wirklich irritieren willst, frag ihn über seine Persönlichkeit und Beziehung. Das ist toll.
Total. Ich muss aber sagen, ich bin tatsächlich so interessiert, dass ich sagen würde, ich habe, glaube ich, noch nie ein Abendessen gehabt oder vielleicht mal zwei oder so.
Wo ich mich
gelangweilt habe.
Das stimmt.
Weil ich mache mir immer einen schönen Abend.
Du hast völlig recht. Ich mir auch. Außer ich bin irgendwie zum Beispiel erkältet oder irgendwie bin ich zu müde.
Mhm.
Dann gehe ich.
Ja, Genau, das gehe ich ehrlich gesagt gar nicht erst hin.
Es gibt überhaupt nichts dazwischen. Also ich finde auch, das Leben ist viel zu kurz, um sich...
Ich habe immer einen guten Abend. Also auch wenn ich dann so am Tisch rumgucke und mir so denke, oh, der da hinten oder keine Ahnung, mein Mann hängt aber gerade fest da mit der Tante Waltrud, die sie wieder... Und so mein Mann setzen sie immer neben die alten Tanten, weil der macht so einen auf Tantentäuscher. Der hört vermeintlich zu auch, hört, aber ich sehe es an seinem Gesichtsausdruck, dass er nickt und völlig weit seine Seele längst seinen Körper verlassen hat. Und dann gucke ich da so rüber und dann denke ich mir, ach, guck mal.
Der wird jetzt ab sofort nicht mehr eingeladen. Ich weiß es schon. Denkst du mal, wenn ich neben deinem Mann sitze, gucke ich genau in die Augen. Dann.
Genau. Nee, aber ich habe es immer schön auch, muss ich ehrlich sagen. Hattest du mal eine Situation in deiner, weil ich bewundere dich immer, nicht bewundern, das klingt jetzt blöd, aber ich gucke dich gerne an, weil ich weiß, ich bin bei dir sicher. Ich möchte mich ja als Zuschauer, das ist mein oberstes Gebot, wenn ich mich entspannen möchte, bedeutet es für mich, ich muss einen Moderator, einen Gesprächsleiter, wie auch immer haben, von dem ich das Gefühl habe, der hat die Sache 1000% im Griff. Deswegen ist auch größte Sünde, wenn jemand auf die Bühne geht, den Satz zu sagen, oh, ich bin total aufgeregt, aber jetzt egal, jetzt fange ich erstmal an. Es gibt ja solche Moderatoren, weißt du, die erzählen erstmal allen, dass sie wahnsinnig aufgeregt sind und dass es heute für sie wirklich besonders aufregend ist. Mhm. Das ist das, was du als Zuschauer oder Zuhörer willst ja nicht hören. Du willst ja das Gefühl haben, der weiß, was Sache ist, der führt mich jetzt hier durch. Bei dir bin ich mir immer sicher. Hast du für dich schon ein, zwei Mal das Gefühl gehabt, ich weiß gerade gar nicht, wo die Reise hingeht oder ich weiß jetzt, wenn der jetzt aufhört zu reden, weiß ich schlichtweg nicht, was ich dazu sagen soll, weil du das im nicht. Thema nicht bist oder weil du...
Das nicht. Also, dass ich ein Loch habe, habe ich nie. Mhm. Aber dass ich das wirklich sehr häufig, die Diskussion, zu der wir hier einladen, in eine völlig andere Richtung geht, als wir es uns gedacht haben. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Das passiert fast jede Sendung. Mhm. Also, wenn du es nicht merkst, umso besser. Aber es ist tatsächlich so, also nicht, dass man zu sehr ein Drehbuch verfolgt, sondern... Es ist ja auch so, dass die Leute sollen ja miteinander lebendig diskutieren. Und wenn die jetzt gerade das Gefühl haben, dieses Thema ist viel spannender, dann lasse ich die auch da eins mal drin. Und dann muss man sich nachher überlegen, wie geht man zurück. Und es gibt, also das Einzige, was wo du dann wirklich die Waffen strecken musst, ist, wenn jemand dann das Studio verlässt. Das ist mir, glaube ich, zweimal passiert im Leben. Wolfgang Bosbach ist irgendwann gegangen.
Ja, tatsächlich. Und der hier von Knopf auf.
Ah, Bublatt, genau, stimmt. Genau, und da wundere ich mich immer, weil Herr Bublatt kam, das war eine Sendung, die machten wir um Mitternacht, weil wir nach Fußball kamen. Also von Mitternacht bis Viertel nach eins. Und da haben wir gedacht, nee, ein ernsthaftes Thema verträgt die Uhrzeit nicht mehr.
Und deswegen habt ihr Nina Hagen eingeladen.
Lass uns über UFOs reden.
Ah, Nina Hagen.
Nein, natürlich, wir wollten über UFOs reden. Und nein, und dann haben wir gedacht...
Es kommt ein UFO.
Hallo.
Nina Hagen sagt, sie landen die kleinen Männchen. Ja.
Ich habe gerade Angst bekommen. Ich gehe gleich aus dem Studio.
Das habe ich mir 500 Mal bei YouTube angeguckt. Wirklich.
Aber weißt du, was doch irre ist? Ich meine, Herr Blublatt weiß, wer Nina Hagen ist.
Ja.
Keine Überraschung.
Ja.
Wir reden über UFOs.
Ja.
Also jemand, der dann mitten in der Diskussion sagt.
Das ist mir hier zu irrational. Ja. Richtig. Der hat es nicht verstanden.
Nein, warum kommt er dann? Also ich bin ja fein, wenn jemand vorher sagt, bei der Einladung, nee, wissen Sie was, mit Nina Hagen, setze ich mich nicht zusammen, dann muss ich mir den Kopf machen. Aber der sagte, nee, sehr gerne, ich komme sehr gerne. Und dann zur Hälfte, das war auch gar nicht Nina Hagen in Wahrheit, sondern das war der andere Wissenschaftler, der da saß und auf der wissenschaftlichen Ebene Herrn Bublatt gesagt hat, dass er ein bisschen zu engstirnig ist. Und da hat, glaube ich, Herr Bublatt sich gedacht, nee, das ist jetzt blöd. Und dann hat er den nächsten Ausfall von Frau Hagen so
zum Anlass genommen.
Das. Vielleicht stimmt es auch nicht, wir haben darüber nie geredet, ist ja irgendwie 20 Jahre her, aber so, das irritiert natürlich dann, weil das ist nicht schön. Also, weil das ist, das, da fühle ich mich dann wirklich, da habe ich versagt, weil ich habe ja Leute eingeladen zum Reden und wenn dann einer geht, dann ist das einfach so maximal.
Und der Bosbach ist auch mal gegangen?
Bosbach ist gegangen wegen angeblich Frau Ditfurth. Das weiß ich aber auch nicht, ob das so stimmt,
weil
er wusste ja auch schon vorher, was da passieren würde und es war gleichzeitig auch seine letzte Legislaturperiode und der letzte Auftritt einer, egal, ich will es überhaupt nicht wissen, aber der ging und das ist natürlich trotzdem eine Niederlage, weil ich habe ihn ja eingeladen und dann läuft er aus dem Studio raus und ich komme nicht mehr hinterher.
Ja, und es ist eben schon so, also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht in so einer Runde, wenn du Leute einlädst. Es ist ja letztendlich basiert ja viel natürlich auf Inhalten, aber auch ganz viel auf Energien. Und ich finde dann, wenn sowas passiert ist, dann sind alle geschockt. Das ist wie so ein Trauma, was in so einer Runde passiert.
Hat sich gefreut.
Ja, die war glücklich. Die war glücklich.
Und Frau Hagen übrigens auch. Die beiden Mädels saßen dann da. Ich meine, das sind wirklich dazwischen liegen, glaube ich, 15 Jahre. Und trotzdem die Reaktion der beiden Frauen, die war so leichte, klammheimliche Freude. Ja, dem habe ich es jetzt gezeigt. Jetzt endlich raus. Ich glaube, Nina hat es sogar noch gesagt. Endlich ist dieser Mann weg. Na gut. Ist toll. Was ist denn das hier, Raffaello, was du da isst oder was?
Ja, soll ich dir beschreiben? Nee, du isst ja gerade, lass es uns ruhig ansprechen, Zucker. Kein Zucker.
Ja.
Deswegen kann ich dir sagen, das sind diese herrlichen Giottos, glaube ich.
Ach, das ist Giotto, nicht Raffaello. Ah, das ist mit Mandel.
Hör, wie schnapp. Wenn man das so zerbeißt. Lecker. Ist diese Milchcreme drin.
Das mag ich Gott sei Dank nicht.
Das ist Kinderschokolade.
Ja, nee, das ist leider meine Sucht, deswegen, da greife ich gar nicht erst zu. Das ist so ein bisschen wie Nutella-Glas aufmachen. Nutella-Glas aufmachen, das ist innerhalb von 2 Tagen leer. Früher habe ich es in einem geschafft, aber mittlerweile.
Ich kaufe es einfach nicht.
Ich auch nicht. Nur wenn ich Skifahren gehe, da kaufe ich Nutella. Und jeden Morgen sitzt dann mein Mann vor mir und meinem Sohn, die wir dann Nutella essen und erzählt uns was vom Palmöl.
Ach, der ist bei euch der politisch Korrekte?
Er ist, nein. Erstens findet er es immer blöd, Nutella zu essen, aus gesundheitlichen Gründen. Aber jetzt hat er noch das Palmöl dazu entdeckt. Und das Palmöl ist der einzige Grund, wo, glaube ich, unser Sohn dann zuckt und sagt, oh Gott, die Regenwälder.
Oh Gott, ja, ich weiß.
Ich glaube, das ist eher ein Hebel, den Jan da jetzt einsetzt und der merkt, das hat Effekt, ja. Also Gesundheit, das war denen egal, den beiden, aber mit Palmöl kriege ich sie.
Mit Palmöl? Wirklich?
Nicht, aber
auch. Ist denn Sinn in Giottos auch Palmöl? Nee.
Wahrscheinlich ja.
Also in unsere alles, Waffeln was sind 1000% Palmöl frei.
Irgendwas Palmöl behaftet, ja.
Ja, man weiß auch nicht mehr so ganz, wohin man sich noch wenden soll.
Aber ich habe jetzt gelesen, dass Nutella möglicherweise ohne Palmöl hergestellt werden soll, damit die es jetzt aus
also damit ihr auch in Zukunft als Familie noch erreicht werden
ganz
könnt.
Ganz genau.
Ich kaufe das schlichtweg aus hygienischen Gründen nicht, weil ich glaube, wenn wir zu Hause Nutella anbieten würden, es wäre ja überall in jeder Sofaritze.
Ja.
Und deswegen, weil
in der Ritze wäre es noch ganz okay, da sieht man es nicht.
Aber ehrlich gesagt, ich habe das einfach nicht angefangen und zwar gar nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern ich hatte einfach nur Sorge um alles, was da so rumsteht.
Ich kann das verstehen. Also wir machen das beim Skifahren und wenn wir auf der Hütte sind und so, dann essen wir Nutella.
Ich finde es auch toll. Ich finde übrigens auch
jeden
toll.
Morgen, das ist so ein bisschen wie das Murmeltier.
Ja, das bei uns gibt es Schokopops beim Skifahren. Da würde ich auch nie im Leben kaufen zu Hause.
Ja,
da gibt es schön den zuckerfreien Porridge mit so Ahornsirup und so. Ich bin schon echt eine ekelhafte Mutter geworden. Ich muss das mal ganz ehrlich sagen.
Aber Schokopops im Urlaub und dann zu Hause Porridge, das ist natürlich auch ein großes Gefälle, ne?
Total. Ja, gut, aber es ist wirklich so, dass inzwischen auch bei uns eher, würde ich sagen, der Mann derjenige ist, der den Zeigefinger hebt. Und ich werde wirklich fast also kriminalisiert, wenn ich mal weißes Toastbrot kaufe oder so. Oh. Da muss ich mich richtig rechtfertigen. Da schreie ich schon, wenn der Abend zur Tür reinkommt. Ich habe hier nur, aber es ist eine ganz kleine Packung und es ist auch Dinkel und so, ja. Also es ist aber wirklich so, dass man schon so geimpft ist von diesem ganzen Bio-Scheiß, finde ich, dass man schon so, also bei jedem Biss in die Karotte, ist es Bio? Naja, schmeckt man aber auch, ist wirklich so geschmackvoll und so. Ich denke mir immer, wie sind wir eigentlich alle groß geworden?
Mit Tschernobyl-Pilzen? Da hat mir jetzt jedenfalls meine Sendung wirklich geholfen, weil ich habe zig Ernährungssendungen gemacht. Also mit Leuten, die alles sind, von vegan, Paleo bis hin eben dann zu ich bin dick und mir geht es gut. Also die ganze Palette über viele Jahre. Und ich habe mittlerweile für mich, man muss ja immer, wenn man selber keine Ahnung hat, dann am Ende der Urteilskraft eines Menschen vertrauen, dem man vertraut. So hat es Helmut Schmidt gehalten und ich halte es auch so bei Ernährung jedenfalls. Und da habe ich mich auf die festgelegt, die sagen, im Prinzip ist es völlig egal, was du isst. Du musst nur einfach darauf achten, dass es möglichst nicht immer dasselbe ist und dass es möglichst nicht zu viel ist.
Ja.
That's it.
Ja.
So einfach.
Ja, ich fürchte
und
auch.
Versuche, mehr Kalorien zu verbrauchen, als du isst.
Es klingt so einfach.
Es ist so einfach. Und alles andere, und jetzt kommt ja, was ist denn jetzt der Trend hier? Diese Dings da, Intervalldiät. Intervalldiät machen jetzt 4 Leute in meinem Freundeskreis.
Ja.
Intervalldiät. Also die essen dann um 17 Uhr, gucken die hektisch auf die Uhr. Ich muss jetzt ganz schnell was essen. Weil danach ist dann nicht mehr. Mhm. Bis nächsten Tag und dann kommst du mit denen zum Mittagessen und um 12 Uhr oder um 1 muss man sich dann oder um 12 muss man sich schon treffen. Dann kommen die wirklich buchstäblich an den Tisch und
essen den Bastkorb. Ja. Ich weiß, aber weißt du, auch da ändert sich ja alle paar Jahre, ändern sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ich weiß noch, als wir, also als Uschi Glas, sage ich mal, und Iris Berben das Fernsehen dominiert haben, hieß es, iss eine Ananas, wenn du Lust auf Süßes hast. Heute schreien schon 5 Ernährungsberater, iss bloß kein Obst, Obst ist der Teufel.
Ah, wirklich?
Dann hieß es, lieber 5 kleine Mahlzeiten als 3 große. Heute sagt man, lieber 2 Mahlzeiten und eine weglassen.
Ja, so.
Der nächste sagt, wer nicht frühstückt, wird krank. Wieder einer sagt, Frühstück weglassen und erst Ding.
Also es ist. Ich bin total weg von dem. Ich sage wirklich, also was mir einleuchtet, ist einfach möglichst unterschiedliche Dinge. möglichst mal ab und zu frisch was machen und mach dir keinen Stress.
Ja, ja, ja.
Und schau, dass du einfach dich bewegst. Das ist
du hast natürlich auch zeitlebens mit Helmut Schmidt zu tun gehabt, der nun wirklich das gelebende Beweisstück dafür war, dass man besten, jetzt nicht mit Bio besonders weit kommen muss.
Am besten seine Frau und er dann, wir haben einen Film gemacht über die beiden und dann sind mein Mann und ich dann abends dann noch bei denen in der Küche gesessen. Dann hat es Würstchen. Bier und ein Jubiläums-Aquavit. Und sie haben so geraucht, dass ich mich wirklich zurückgefühlt fühlte in meine Teenager-Zeiten. Wir sind dann da nach 3 Stunden, Loki und Helmut Schmidt, rausgekommen und sind eine halbe Stunde spazieren gegangen, weil wir das Gefühl hatten, wir kommen aus einer Diskothek, wo wir 10 Stunden im Rauch gestanden haben. Wir mussten uns irgendwie durchlüften. Aber so, so waren sie. Und sie sind beide sehr alt geworden.
Ja.
Das sind einfach die guten Gene wahrscheinlich.
Ist einer der größten Erfolge deines Lebens, dass du oder ein Resultat deines Erfolgs, dass du eigentlich ja machen kannst, was du willst. Also du hast es ja geschafft, dir nebenher mit deiner Produktionsfirma Sachen zu ermöglichen, die du einfach selbst bestimmen kannst. Du kannst die Themen selber aussuchen, kannst dir die Leute selber aussuchen und hast einen Ruf, der dir alle Türen öffnet. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der sich von dir nicht in irgendeiner Form dokumentieren oder begleiten lassen wollte.
Also in der Theorie hast du völlig recht und in der Praxis sieht es natürlich trotzdem so aus, dass ich als Produzentin Klinken putzen gehe, dass ich das Geld zusammenholen muss, dass ich Menschen von Ideen und Themen überzeugen muss und dass ich am Ende immer noch auch noch im Schneideraum dafür kämpfen muss, dass der Schnitt jetzt richtig ist und nicht anders hin soll. Was mir hilft, ist ein bisschen die Autorität, die ich habe, quasi qua Namen durch das, was ich gemacht habe. Mhm. Aber sonst bin ich das muss man schon wollen. Ja. Mhm. Es ist verdammt viel Arbeit, es ist unheimlich viel Ärger auch, weil ständig irgendwas passiert, was du nicht vorher gesehen hast. Mhm. Und trotzdem, ja, es gibt mir die Möglichkeit, in lauter Dinge einzutauchen, die ich sonst nicht machen könnte. Und in lauter Leben und in lauter Themenfelder. Und ich mag das schon. Und ich habe auch festgestellt, dass ich mit einem leisen Stolz, also ich gehöre zu der Fraktion, die nie sagt, ich bin stolz irgendwie. Ich wollte nie gelobt werden für Aussehen. Ich wollte nie stolz sein darauf, dass ich in einem Land geboren bin. Aber ich bin dann doch, wenn ich mir das angucke, ab und zu mal stolz auf das, was ich da hingestellt habe. Mhm. Aus dem Nichts. Das finde ich ganz gut.
Und du tauchst ja wirklich ein, glaube ich, in so eine Welt. Also wenn du dann einen Film machst zum bestimmten Thema. Ich glaube, du hast jetzt gerade einen aktuellen Film gemacht über ein auch nicht unbedingt ein leichtes Thema. Also es ist kein Unterhaltungsthema. Es ist über den Ehrenmord, der uns hier in Berlin vor ein paar Jahren beschäftigt hat.
Das ist der erste Kinospielfilm, den ich realisieren konnte, weil ich das Thema dann auf dem Tisch irgendwann mal hatte und sagte, das muss eine Frau machen, eine Regisseurin. Mhm. Und ich kannte Sherry Horman, die gemacht hat Die Wüstenblume zum Beispiel.
Natürlich, ja.
Und habe sie angerufen, es sollte ursprünglich ein Dokudrama werden. Ich habe gesagt, Dokudrama, magst du das? Kannst du das? Und sie sagte, ja, ich mach. Und dann wurde aus diesem Film wirklich eine tolle neue Form. Jetzt erst einmal von der Form, nicht vom Inhalt, sondern das ist ein Spielfilm, in den ab und zu mal ein dokumentarischer Schnipsel vorkommt. Das ist wie so ein Anker, den du in die Realität wirfst und dann weißt du wieder, das ist eine wahre Geschichte. Du siehst sie. Du siehst, in diesem Fall heißt sie Aynur Hatun Sürücü in einem Privatvideo oder du siehst sie auf Fotos und du weißt, diese Geschichte stimmt. Und darüber hinaus ist es aber einfach eine fiktionale Geschichte, die eben aber nicht auf dem Mord der ja ihr Leben beendet hat, ihr Bruder hat sie erschossen, er hat 3-mal in ihr Gesicht geschossen, in Berlin, in Tempelhof, auf der Straße. Aber das ist nicht das, wo es den Film dominiert. Was diesen Film dominiert, ist diese Lebenslust dieser Frau. Diese junge Frau, die gesagt hat, ich möchte so leben, wie ich will. Ich möchte mit den Männern ausgehen, mit denen ich möchte. Ich möchte meinen Sohn nicht mit dem Mann erziehen, der sein Vater ist, denn das ist ein Gewalttätiger. Ich habe Lust auf Leben. Und das ist einfach, das ist der Grundtenor dieser Geschichte. Also eine lebenslustige junge Frau, die wie wir alle, das ist so mein, damit kann ich mich dann identifizieren, weißt du? Und ich glaube, Frauen weltweit, also einfach, man will ein selbstbestimmtes Leben, aber man möchte selber entscheiden, wie man es lebt. Und das dafür hat sie gekämpft, sie hat es am Ende verloren, aber der Film zeigt vor allem die Lebenslust. Und dass sie das nicht schafft am Ende, ist sozusagen, wenn du so willst, ein Preis, den sie zahlt. Aber die Geschichte steht natürlich für ganz viele Dinge, die heute noch passieren. Und deswegen haben wir uns entschieden, das zu erzählen, obwohl es schwierig ist.
Wie lange arbeitet man an sowas? Weil du musst ja dann, du hast wahrscheinlich konntest du mit der Familie sprechen?
Ich habe wir haben gesprochen, also wir haben das natürlich, wir hatten einen Drehbuchautor, wir hatten 2 Buchautoren, die beim RBB einen Dokumentarfilm und ein Buch gemacht haben. die haben sehr viel gesprochen. Wir haben zum Teil mit Leuten, ich habe mit dem Freund von Hartung gesprochen, also dem deutschen Freund, den sie hatte.
Mhm. Weil du musst ja auch irgendwie an diese, wenn du sagst, da sind Privatvideos drin und so, da musst du ja irgendwie drankommen.
Ja, das war aber nicht der erste Grund. Der erste Grund war zu wissen, wie war sie denn eigentlich? Mhm. Also wie ist sie in dieser Situation damit umgegangen, dass sie bedroht wurde von den Brüdern und trotzdem hatte sie diesen Freund? Das war so meine Frage, wie, und er sagte, das hat er gar nicht, sie hat das immer von ihm weggehalten. Das war ein sehr, sehr wahnsinnig berührendes Treffen auch. Mhm. Also ja, eigentlich waren wir schnell. Also es gab einen Januar 2016 und einen Sommer 2018 und dann war der Film am Ende 2018 fertig.
Toll.
Toller Drehbuchautor Florian Oeller, tolle Kamerafrau Judith Kaufmann und eine tolle Editorin. Es war sowieso ein sehr intensives Team und dann hatten plötzlich alle trotzdem Zeit. Hm. Und eine super Hauptdarstellerin, Almina Bagriacic.
Ja, dann sag mal, wenn du Produzentin bist, dann suchst du ja auch hast du auch die Schauspieler ausgesucht, nee, oder?
Also das gibt mal so, aber in diesem Falle war mein Fokus auf Sherry. Mhm. Ich habe gesagt, Sherry, ich möchte, dass du den Film machst. Und Sherry hat natürlich dann so mit ihrem Umfeld und mit der Casterin Simone Bär, also im Prinzip war meine Idee Sherry. Und Sherry hat dann für mich auch das Universum aufgemacht. Also für mich war es ein wildes Jahr, total anstrengend auch, weil ich lauter Dinge gemacht habe, die ich vorher nicht gemacht habe, bis hin eben jetzt zu einer Kinoauswertung. Ich habe noch nie einen Film, ich habe keine Ahnung von Kinofilm.
Nee.
Und ich habe lauter interessante Leute kennengelernt. Es hat mich einmal wie eine Waschmaschine durchgeschüttelt und jetzt stehe ich da.
Toll. Ich glaube, das machst du jetzt öfter.
Ja, mal schauen. Mal schauen. Ja, wir produzieren viel. Wir machen wirklich ganz, ganz viele Filme und ich habe da immer unterschiedliche Menschen, mit denen ich dann arbeite und es ist toll. Also ich mag es sehr, aber es ist total anstrengend. Ja,
aber es ist doch das Größte und das Schönste und deswegen bin ich ja auch so glücklich immer in dem, was ich mache, dass du im Prinzip die Möglichkeit hast, Menschen kennenzulernen, mit denen reden und dann geht man wirklich raus und dann denkt man sich, also wie viel Inspiration da ist und wie viel tolle Leben es gibt und wie viele Ansätze, die man nicht kennt und die einem dann irgendwie näher gebracht werden dadurch. Also es ist schon, je mehr man spricht mit Leuten, desto schlauer wird man irgendwie.
Und bei allen Schwierigkeiten des Berufs, Journalismus, kann ich nur sagen, also ich hatte letzte Woche eine höllische Woche. Ich habe einen Abend gehabt mit Frau Breul, Birgit Breul, die Chefin der Treuhand, über die wir einen Film gemacht haben und wir mussten irgendwie nochmal gucken, funktioniert das. Ich hatte einen Abend mit einem Dirigenten, Omar Mirvelba, über den wir einen Film machen wollen, in der Elbphilharmonie. Ich hatte einen Abend, wo ich für den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ein Symposium geleitet habe über frühzeitliche Archäologie der Steppe Sibiriens.
Sag bitte nicht, dass du dich eingelesen hast.
Doch, habe ich. Mit 5 Wissenschaftlern. Der eine kam aus Georgien, einer aus Russland, einer aus Amerika, einer aus Frankreich und einer aus Deutschland. Die aus Deutschland hat erklärt, warum das Rad an sich nicht die Erfindung war. Ich habe nichts verstanden.
Und lass mich raten, da gab es noch nicht mal viel Geld.
Nee, und ich habe es auch auf Englisch gemacht, umsonst. Aber ich fand es trotzdem. Ich habe dann zugesagt, weil ich den wirklich mag und dann habe ich angefangen, da die Vorträge, die 5 Vorträge, und dann habe ich habe nichts verstanden. Dann habe ich einen Moment lang mir, so wie du am Anfang sagtest, dann denkst du dir, warum um alles in der Welt habe ich das zugesagt? Ja. Und du stehst da vorne im Berg und denkst, das wirst du nie hinbekommen. Ja. Und dann habe ich aber eben gedacht, nee, ich gehe da jetzt rein und stelle die Fragen, die ich stellen kann, nämlich aus der Gegenwart.
Ja, das ist übrigens, und hinterher sagen dann immer alle, sagen Sie mal, wie lange haben Sie sich denn da eingearbeitet? Und das ist nämlich genau der Eindruck, der entsteht, wenn du interessiert bist, wenn du bei der Sache bist und wenn alle sich irgendwie unterhalten.
Und das Thema ist ja gegenwärtig. Migration und Mobilität, nur halt eben nicht mit den Frühmenschen, die Ältesten waren 1,8 Millionen Jahre alt, über die wir geredet haben, sondern du kannst natürlich schon überlegen, also wie war das, dass aus Afrika kommt und so. Also es war wirklich spannend.
Toll.
Und aber danach, und heute nach so bist einer du noch Woche, hier. Ist so wie du im Jetlag, ja?
Ja, heute bist du noch hier. Ich meine, guck mal, das ist auch nochmal ein kleiner Farbtupfer.
Ich habe hier, um es nochmal zu sagen, ein Rührei bekommen mit Trüffel statt einer Waffel, weil ich heute keinen Zucker esse. Und ich habe Wasser bekommen, einen Kaffee und diese Nussmischung hier ist ganz toll.
Ja, du, ich kann dir eins sagen, wirklich, wir haben es also kulinarisch, haben wir es hier voll drauf.
Ja, es ist zwar immer noch eine Gummizelle, aber...
Es ist noch eine Gummizelle, an die du kannst nicht umfallen. Wirklich ein
bisschen wie im Sternehotel, ganz toll.
Ah, aber kulinarisch. So, wofür gibst du dein Geld aus?
Reisen.
Ja?
Ja. Also mich interessiert sonst nicht anders. Also wir haben unser gemeinsames Geld haben wir für Immobilien ausgegeben. Mhm. Und Kleider interessieren mich nicht, Schuhe interessieren mich nicht, Schmuck interessiert mich nicht.
Also, stimmt. Ja. Die, ich meine, wenn ich mal gesehen hatte, es gibt ein Schmuckstück, aber das war es dann auch.
Zweitschmuck?
Ja, stimmt.
Also, aber, ja. Nein, Reisen. Also wenn ich wirklich gerne, wenn ich Geld ausgebe, dann für Reisen.
Okay. Mhm. Und wie reist du dann?
Ganz unterschiedlich. Also wir machen eine Kanutour in Tschechien. Da fahren wir mit...
Dann das kann jetzt so teuer nicht sein.
Nee, eben gar nicht. Also du nimmst ein paar Sachen, Zelt, Isomatte und ein paar Kleider und die tust du in so wasserdichte Tonnen und die stellt man ins Kanu.
Verstehe.
Und dann lässt du dich flussabwärts treiben, zum Beispiel die Moldau.
Treiben auch noch ohne Motor. Also nee, die ARD zahlt einfach nicht mehr so gut.
Kanufahren gibt's nie einen Motor, Frau Schöneberger. Und dann machst du manchmal Wildzelten, aber es ist ziemlich, also sehr rustikal und dann paddelst du so ein bisschen, aber wenn du keine Lust hast zu paddeln, musst du nur den Stein
aufmachen. Das ist ja cool, sag mal. Also du wirklich?
Das Tollste ist, es gibt keinen Empfang auf dem Fluss, meistens jedenfalls nicht, weil du in so einem Flusstal bist. Du willst das Handy aber sowieso nicht rausziehen, weil das kommt die nächste Stromstelle, dann ist das Handy weg. Machst du also nicht.
Ist in der Tonne?
Also es entschleunigt auf eine Art und Weise, die sensationell ist. Und abends gibt's ein Plumpsklo im Wald.
Oh, das liebe ich. Ich finde ja sowieso...
Du liebst Plumpsklos.
Ich liebe...
Jetzt sind wir wieder ganz nah an der Windel, aber gut.
Ja, und da, ich finde, so haben wir angefangen und so wollen wir auch wieder aufhören. Nee, ich finde, ehrlich gesagt, in der Natur... jetzt ist auch schon wieder zu viel drüber geredet.
Nee, aber
ich
wollte sagen,
in der Natur sich bewegen, in der Natur essen und auch in der Natur meinetwegen, also schlafen weiß ich jetzt nicht.
Doch, super.
Im Zelt?
Du liegst auf dem Boden und du hörst eben die Geräusche ganz anders von dem, was drumherum passiert.
Das glaube ich. Aber eine Isomatte stelle ich mir sehr hart vor.
Die sind mittlerweile weicher als früher. Also früher bin ich ja noch mit diesen komischen Noppen, das sieht so ein bisschen aus wie dein Studio hier.
Ja,
und heute sind die Dinger, die machen sich so leicht.
Blasen sich so ein bisschen auf.
Bisschen. Und dann rollt man sie zusammen. Die sind kleiner als die früheren Isomatten und sind auf jeden Fall weicher. Es geht immer gut.
Oh, toll. Also wer mal demnächst durch die tschechischen Wälder läuft und dort eine kleine Tonne stehen sieht, dann ist nicht Sandra Maischberger, sondern Sandra Maischbergers Tonne, in der sie ihr Handy verstaut
ganz
hat.
Ganz unten rein, genau. Ich kann es nur empfehlen, das ist toll.
Okay, gut. Aber machst du auch so, fliegst du auch so First Class auf die Malediven? Nee,
First Class mache ich nicht, aber was ich mache meistens, also wir fliegen nach New York, ich kaufe ein Economy-Ticket und versuche mich irgendwie mit Meilen manchmal abzugraden. Gerade wenn es dann über Nacht und wegen Arbeiten und so ist. Nein. Also ich würde gerne Business fliegen, aber es ist mir einfach zu teuer.
Mir auch.
Also kaufe ich mir Economy und versuche abzugraden.
Ist immer so, wenn ein Onkel bezahlt für mich sozusagen, also ich nenne es mal Onkel im Sinne von also halt ARD oder RTL oder irgendwas, ja, da sitze ich immer 1A. Und wenn die Babsi selbst bezahlt, 26E. Irgendwie ist auch irgendwie in meinem Profil gespeichert, dass ich offensichtlich gerne hinten in der Mitte sitze. Ja. Irgendeiner hat da missverständlicherweise mal eingetragen, sitzt gerne hinten Mitte. Ich sitze grundsätzlich Mittelplatz und ganz hinten und nie ist der hintere Ausgang geöffnet. Also das heißt, worst of all worlds. Aber so ist es halt. Ich finde, ich bin sehr sparsam an mancher Stelle.
Ja, das ist der Luxus, den ich zwar gerne hätte, weil es ja schon toll ist, Business zu fliegen, aber ich finde es einfach viel zu teuer.
Aber man kriegt auch gar nichts mehr.
Doch, ich habe jetzt gerade für New York,
es gibt keine Zeitschrift
mehr. Ich habe so viele Meilen, ich konnte zumindest, und dann werden wir wenigstens schlafen können. Das ist ganz gut.
Ja, das ist natürlich super.
Das ist gut. Und mit Kindern, finde ich, darf man gar nicht Business fliegen.
Nee, die Kinder müssen hinten sitzen.
Deswegen. Und ich finde eben auch, dann weil es ist immer ganz gut, wenn man dann mal so eine Reise macht und tauchen und so, danach auf jeden Fall Tschechien. Ich finde,
diese
beiden Pole.
Nein, absolut, das ist ja eh schon schwer.
Oder wir gehen wandern in den Bergen, wo du dann auch wirklich dann tatsächlich nicht viel dabei hast, weil alles, was du trägst, trägst du auf deinem Rücken.
Ganz genau.
Und deswegen packst du gar nicht so viel und das ist eine ganz gute Übung.
Wir machen genau das gleiche Programm, nur ohne New York.
Wieso sehen wir uns dann nie?
New York haben wir bisher
New York ist die Filmpremiere gewesen.
Ja.
Deswegen.
Ja, ich weiß. Also, ganz toll. Ach, Sandra, ich freue mich so wahnsinnig, dass du hier bist. Ich habe das Gefühl, wir haben dich zumindest. Du bist satt.
Ich bin total happy hier.
Du bist nicht ohnmächtig geworden.
Ich komme jetzt immer hierher, wenn ich Hunger habe und wenn ich einfach mal jemanden brauche, dem ein paar nette und gute Fragen stelle, dann komme ich immer hier.
Ja, gell? Und das Ganze ohne Vorbereitung.
Was ist denn jetzt auch nur das Zettel?
Ich habe mir vorhin, das musst du jetzt ehrlicherweise sagen, während ich noch meine Käsekreiner hier gegessen habe, die mir netterweise aus Österreich mitgebracht wurde, habe ich mir hier ein paar Notizen gemacht.
Hast du das jetzt alles wenigstens abgearbeitet? Nee, ne?
Das werde ich jetzt gleich zu Hause. Wir gehen jetzt gleich nochmal in ein Debriefing.
Natürlich.
Und da wird mir meine Redaktionsleiterin Ina nochmal sagen, was war gut, was war nicht so gut.
Weißt du, was deine Redaktion dir jetzt sagt?
Was?
Mädels, leider nichts auf dem Band.
Genau.
Mach's nochmal.
Genau. Das ist uns echt noch nie passiert, dass die erste halbe Stunde unseres Gesprächs schlichtweg nicht mitgeschnitten wurde. Das waren die Gespräche, wo wir über Bradley Cooper gesprochen haben, über deine Sexy Night und die Playboy-Hasen. Ja, aber gut, das für immer hier in den tiefsten Tiefen unserer Technik verschwunden.
Das hat alles seinen Sinn.
Jetzt war es eben ein politisches Gespräch.
Mensch, du, vielen Dank, Barbara.
Ich freue mich auch wahnsinnig, dass du hier bist. Komm jederzeit wieder. Weißt du, was bei dir toll ist? Man braucht im Prinzip, man könnte mit einer Frage durch ein Gespräch mit dir kommen.
Ja, aber dann kriegst du lauter Gegenfragen.
Oh, das wäre schön. Beim nächsten Mal befragst du mich mal.
Ich bin sofort dabei. Willst du das wirklich?
Es darf noch nicht politisch werden. Ich bin nie in der Politik. Was meinst du, wie oft ich in politische Talkshows...
Sofort. Ich ziehe mich aus, aber bitte
ich mache
nichts Politisches.
Alles, aber bitte nichts zum Brexit. Nee, ich wurde so häufig eingeladen im Umfeld MeToo und habe immer gesagt, ich kann mich nicht auf ein politisches Parkett wagen, weil ich fühle mich da so unsicher.
Aber weißt du, was unsicher. Du gut könntest? Du könntest lauter tolle Anekdoten. Barbara und die Männer. Ist eine Reihe an sich, glaube ich. Wenn du alles so triffst bei den Moderationen, wie die Leute dir gegenüber und so weiter, wie sich das in den Jahren verändert hat, ich glaube, das wäre sicher.
Und es hat sich verändert.
Ja, das glaube ich sofort.
Früher kriegte ich sehr viel Zuschriften von Männern, die wollten, dass ich mich mit Hundschuhen auf ihre Hände stelle, keine Ahnung. Oh. Und jetzt kriege ich sehr viel Post von Erna 89 aus Chemnitz, die sich ein Liebesautogramm zu ihrem 90. Geburtstag wünscht.
Von dir?
Von mir.
Für ihren Mann oder für sich selbst?
Für sich selbst, weil ihr Mann lebt nicht mehr.
Oh, okay.
Und der stand auch eher auf Jüngere.
Okay.
Wie auch immer. Sandra, schön, dass du da warst.
Danke, Barbara.
Tschüss.
Schöne Grüße nach Chemnitz.
Vielen Dank nochmal, liebe Sandra, dass du bei mir warst an dieser Stelle, falls du uns hörst. Denn wir haben ja all unsere Gespräche als Podcast zur Verfügung gestellt. Wo gibt's mich zu hören, Clemens?
Auf barbaradio.de oder natürlich in der kostenlosen Barbaradio-App. Die gibt's für Android und auch fürs iPhone.
Also, man kommt nicht um uns drum herum. Das kann man mal ganz klar sagen. Da gibt es viele lustige Gespräche, denn fast alle deutschen Prominenten waren schon bei mir in der Radioshow. Von Max Giesinger über Adel Tawil bis hin zu Anke Engelke. Alle waren sie da und alle haben sie lustig erzählt. Also hört's euch an als Podcast. Wir sprechen und hören uns wieder nächste Woche dann mit einem neuen Prominenten.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de